Bruder Heller sprach im Juli 1967 in der Hanschen Gemeinschaft in Gomaringen über das Thema Ursprung, Zweck und Ziel des Bösen.
Meine lieben Freunde, meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, dass ich heute Abend Zeugnis geben darf von dem Worte Gottes, unserem höchsten Schatz, den wir auf Erden haben. Ich möchte etwas sagen über ein Problem, eine Frage, die je und je die Menschen, auch die Gläubigen, bewegt, ja, geradezu erschüttert hat, nämlich die Frage, welches ist der Ursprung, welches ist der Dienst, der Zweck und welches ist das Ende des Bösen in der Welt. Denn je mehr wir uns der Endzeit nähern, und das tun wir mit Riesenschritten seit den letzten Wochen, je mehr wir uns der Endzeit nähern, umso stärker erkennen auch die größten, oberflächlichsten Idealisten, dass die Welt eine böse Welt ist, dass es eine infernalische, das heißt eine höllische Macht gibt, die das ganze Getriebe der Welt bewegt, die hineinwirkt in die Völkerwelt, in allen Beziehungen, in die Kunst und in die Mode und in den Sport und in alles das, was das Leben der Menschen ausmacht, dass da böse, verderbliche, satanische Mächte am Werke sind. Wie kann nun, das ist die Frage, die immer wieder gestellt wird, die wir uns alle schon gestellt haben, der Gott, der ein Gott der Liebe zu sein behauptet, der Gott, der ein Gott der allen Macht, der Allmächtigkeit, des Allvermögens zu sein vorgibt, wie kann der Gott solch eine, ja, solche Zustände, solch ein Chaos kommen lassen, dass die Menschen spüren, man merkt, es liegt etwas in der Luft und wir halten es bald nicht mehr aus vor all dem Druck und all dem Elend. Wie ist das zu verstehen? Und da möchte ich in ganz kurzen Strichen etwas sagen über diese drei Punkte vom Ursprung, vom Dienst und vom Ziel des Bösen. Sowohl das Böse als Sache, als auch als Person aufgefasst. Was sagt darüber das Wort Gottes? Was sagt die Schrift? Das ist ja die einzige Quelle, aus der wir schöpfen, die uns aber dann auch alle Antworten gibt, die wir brauchen. Ich lese zunächst drei Worte zu meinem ersten Punkt. Ich lese ein Wort aus Römer 11, den letzten Vers, Vers 36, der zwar nicht direkt auf unsere Frage eingeht, dieser Spruch sagt vielmehr etwas über ein größeres Problem, nicht nur das Böse, sondern alles, das ganze Allgeschehen. Wo ist das her? Wo hat das seine Quelle? Wozu ist es da? Wie wird es enden und münden? Ich lese also aus Römer 11, den 36. Vers, wo geschrieben steht. Römer 11, 36. Von ihm, wörtlich aus ihm heraus. Aus ihm heraus, nämlich aus Gott. Und durch ihn oder vermittelt ihm oder ihm zu Diensten stehend. Und in ihn hinein ist das All. Nun tritt uns hier ein Ausdruck entgegen, der ist nicht beschränkt auf das Böse, der schließt auch nicht das Böse aus, sondern der schließt alles ein. Alles Sein und Wesen, alles Geschehen. Ich könnte das an verschiedenen Stellen aus dem Buch der Sprüche beweisen. Hat seinen Ursprung in dem lebendigen Gott. Ohne Gott ist nichts geworden, was geworden ist. Nichts. Gott ist der Quell aller Dinge, der Ursprung aller Dinge. Aus ihm heraus, heißt es. Und durch und für ihn oder mittelst ihm und in ihn hinein ist das All. Und nun versteht mich, wenn das All aus Gott ist und für Gott ist und in Gott hinein ist, dann ist auch das Böse, das ja auch zu dem Weltall gehört, zu dem Weltgeschehen gehört, dann ist das auch aus ihm. Nicht aus seinem Herzen. Er hat kein Wohlgefallen an dem Bösen, nie und nimmer. Wie Gott auch an der Sünde nie und nimmer Wohlgefallen hat, sondern die Sünde hasst mit vollkommenem Hasse, wie wir einmal lesen im Psalter. Aber er hat es in seinen Händen, er benutzt es, es dient ihm. Und um das zu fassen, nehme ich ein zweites Wort hinzu. Ich weiß, es sind ernste Fragen, aber der Tag war ja heute nicht so drückend heiß, sodass wir heute Abend noch einigermaßen frisch sind und den Gedanken folgen können, die ich so einfach und klar wie nur möglich euch darzubieten, mich bemühe. Also wir nehmen zu diesem gewaltigen Wort Römer 11, 36, das wir am Schluss noch einmal brauchen, ein zweites Wort, Sprüche 16, Vers 4. Hier gehen wir näher auf unser eigentliches Thema ein, auf das Böse und den Bösen. Sprüche 16, 4 heißt es, der Herr hat alles zu seiner Absicht gemacht und auch den Gottlosen für den Tag des Unglücks. Ich bin euch hier einige Erklärungen schuldig. Der Herr, hier wird im Hebräischen der Yahweh-Name gebraucht. Yahweh, es gibt ja 8 verschiedene Namen. Und dieser Yahweh-Name bedeutet der über alles Verfügende. Der, manche übersetzen, manche alten Rabbiner übersetzen auf Deutsch, der Platzanordner, der allem und jedem Ding und allem und jedem Geschehen seinen Platz anordnet im Weltall. Das ist ein wunderbarer, großer, gewaltiger Gedanke. Yahweh oder der Herr hat alles zu seiner Absicht gemacht. Gott hat eine Absicht. Und damit diese Absicht erreicht wird, dazu ist alles geschaffen worden. Alles. Auch der Gottlose. Bitte, ich lese es jetzt noch einmal. Der Herr hat alles zu seiner Absicht gemacht. Und auch den Gottlosen, einer der Namen für Satan und die Dämonen. Auch ein Name für die Menschen in ihrem gefallenen Zustand. Heißen sie die Gottlosen. Man darf auch übersetzen die Gesetzlosen, die sich von den Gesetzen Gottes nicht mehr leiten lassen und bewusst gelöst haben. Für den Tag des Unglücks. Das heißt, der Gottlose, der darf nicht unbedingt und immer und zu jeder Zeit und an allen Orten da losbrechen, wie man sich ihn vorstellt, durchaus nicht. Er hat genau seine Schranken und hat für den Tag des Unglücks. Was ist denn das für ein Tag? Im engsten Sinn ist dieser Tag die zweite Hälfte der Drangsalszeit und dauert 3,5 Jahre. Das ist im engsten Sinn der prophetischen Schriftdeutung der Tag des Unglücks. Aber er hat auch eine weitere Bedeutung. Jeder Tag ohne Gott ist ein Tag des Unglücks. Jeder Tag ohne Jesus Christus ist ein Tag des Unglücks. Und jeder Tag mit Gott und für den Herrn ist ein Tag des Glücks oder des Heils. Das Wort Glück wird auch mit Heil übersetzt im Hebräischen und Griechischen. Der Tag des Unglücks. Das heißt, der Feind darf nur für eine gewisse Zeit und für gewisse Zwecke sein Werk treiben, werden wir nachher gleich sehen, wenn wir versuchen, auf das gegenwärtige Geschehen in Israel von dieser Themastellung aus ein Licht zu werfen. Die Absicht Gottes ist immer eine Liebes- und Gnadenabsicht. Ich weiß ja, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Heils und nicht zum Unglück, Gott hat immer Liebesabsichten. Auch wenn scheinbar alles seiner Hand entglitten scheint und wenn alles drüber und drunter geht und wenn Ungerechtigkeit und Gewalttat und Hass und Bosheit und Wahnsinn und Grauen die Erde beherrschen, hat doch Gott immer Absichten, die auch durch diese Dinge beschleunigt und erreicht werden. Freunde, das sind, was ich eben sage, so in ein paar trockenen Sätzen, darüber habe ich 49 Jahre nachgedacht und nachgeforscht in diesem großen, wunderbaren, unbekannten Buch der sogenannten Christenheit. Aber ich will versuchen, es euch so zu sagen, dass ihr am Ende aufatmen und euch freuen könnt, wenn ihr das große, herrliche Ende seht. Noch einmal, Sprüche 16,4, der Herr hat alles zu seiner Absicht gemacht. Und seine Absicht ist immer und unbedingt eine Gnadenabsicht, eine Liebesabsicht, eine Rettungsabsicht, eine Verherrlichungs-, Verklärungs- und Vollendungsabsicht. Und damit diese Absicht erreicht wird, dazu hat er was ins Dasein gerufen? Alles, auch den Gottlosen, für den Tag des Unglücks, damit Gott sein Ziel erreicht. Wir werden uns schon verstehen, wenn ich jetzt noch eine dritte Stelle vorlese. Die dritte Stelle, die ich vorlese, die steht in Jesajas 54 und zeigt ein riesig interessantes Wort, von dem man glaubt, es sei erst in den letzten Wochen oder Tagen im Radio gebraucht worden oder in den Sitzungen der Araber oder in den Beschlüssen der Russen, die verloren gegangenen Waffen Israels zu ersetzen. Das könnte man glauben. Das Wort, das ich jetzt lese, und da war es vor Jahrtausenden entstanden. So wahr ist die Bibel, so echt, so gefüllt, so unvergleichlich. Ich lese also Jesajas 54 von Vers 15 ab. Einige Verse. Jesajas 54 von Vers 15 ab. Da heißt es, siehe, das heißt Augen auf, das heißt der natürliche Mensch, der unerleuchtete Mensch, der hat dafür kein Licht, aber die Gläubigen haben Licht. Nur müssen sie auch gucken, wer Augen hat zu sehen, der sehe, und wer Ohren hat zu hören, der höre. Siehe, wenn man sich auch rottet, das heißt zusammenballt, eine Rotte ist ja eine Zusammenballung von Menschen mit böser Absicht. Rotten und Sekten, zur Zeit Luthers war das Wort noch gebräuchlicher, heute ist das Wort weniger gebräuchlich. Wenn man sich auch rottet, wenn man auch Bündnisse schließt, in gottfeindlicher Tendenz, das heißt Neigung, Absicht. Siehe, wenn man sich auch rottet, so ist es nicht von mir aus. Das heißt, mein Herz, mein eigentlicher innerster Wille, hat keine Freude und kein Wohlgefallen an Rotten, an bösen Anschlägen, an Zusammenballungen von Feindesmächten, wie wir sie zum Beispiel jetzt finden in den Bandenbildungen der Jugendlichen in Amerika in fürchterlicher Weise. Die Bandenbildung von 13, 14 Jahren ab, schließen die sich zusammen, verlassen ihr Elternhaus, lassen sich die Haare wachsen, treiben alles Mögliche, verfallen alle dem Rauschgift und treiben unglaubliche Sachen. Ich habe Erlebnisberichte von Gottesmännern gelesen, von diesen jugendlichen Banden in Amerika. Das ist unglaublich. Die Anfänge sind ja auch bei uns, bei den Beatles und bei den Gamblern, wie man sie alle nennt. Das sind Rotten. Die rotten sich zusammen, weil sie alle in einer furchtbaren Angst leben. Je frecher ein Mensch ist nach außen hin, umso mehr Angst hat er. Und umgekehrt, je mehr Angst einer hat, umso mehr sucht er nach außen hin, das zu egalisieren, das gleich zu machen, gut zu machen. Wenn man sich auch rottet, ist es nicht von mir aus. Wer sich wieder dicht rottet, dicht Israel, denn das ganze Alte Testament handelt ja von Israel und auch ein großer Teil des Neuen Testamentes handelt von Israel, das haben wir vergessen. Es handelt auch von uns, der Gemeinde des Leibes und der Körpers Christi, ganz gewiss. Und jedes Wort, das von Israel spricht und das von den Nationen spricht und das von den Geisterwelten spricht, das ist auch zugleich zu projizieren, das heißt anzuwenden auf uns. Wir dürfen jedes Wort Gottes für uns anwenden. Wenn da steht, es werde Licht und es ward Licht, dann dürfen wir auch sagen, Herr, lass auch in mir Licht werden und so weiter. Aber rein lehrmäßig gilt das Alte Testament Israel und ein großer Teil des Neuen Testamentes gilt auch Israel. Besonders die Evangelien, die Offenbarung und so weiter. Wenn man sich rottet wider dich, wer sich wider dich rottet, der wird um deinetwillen fallen. Das heißt, wenn jemand, sei es ein Volk oder ein Einzelner oder eine Macht der Geisterwelt, wenn jemand gegen Israel sich in feindlicher Absicht machtmäßig zusammenschließt, wird er zugrunde gehen, um Israels Willen. Denn Israel ist der Augapfel Gottes, auch in seinem jetzigen, noch gefallenen, und jetzt sage ich ein schreckliches Wort, Hurenzustand. Israel ist noch die Hur, die Abtrünnige, die Witwe, die Verlassene, die Verstoßene, das ist Israel heute. Heute sündigt noch Israel in seiner Kriegführung gegen die Gebote, die ihm gegeben sind. Zum Beispiel hat Gott verboten, dass ein Mann Weiberkleider oder eine Frau Männerkleider anzieht. Und nun frage ich euch, gibt es in der israelitischen Armee Frauen und Mädchen, die Männeranzüge tragen und Maschinenpistolen bedienen und wie Soldaten und Männer kämpfen? Gibt es das? Ja, das gibt's. Das ist weltpolitisch gesehen gar nichts Besonderes. Aber das ist von der Schrift her gesehen etwas, was Gott ein Gräuel nennt. Und solche Leute wurden früher unter dem Gesetz stehend mit dem Tode bestraft. So ist Israel ist heute noch das auserwählte Volk. Israel ist heute noch der Augapfel Gottes. Aber es ist noch nicht errettet. Es hat noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Es ist noch nicht angenommen worden als reine Jungfrau. Noch nicht. Das kann sehr schnell gehen. Innerhalb weniger Jahre. Sehr rasch. Aber das Israel, dem Gott so viel Gnade geschenkt hat, dass er ihm in 5 Tagen einen Sieg gegeben hat über eine weit überlegene Macht. So hat Gott sein Volk Israel gesegnet. Das ist ein Segen Gottes. Aber das ist kein Beweis, dass Israel bereits in dem Zustand ist, in dem es sein muss, um Gott wohl zu gefallen. Das wird von den wenigsten erkannt, wird von den meisten durcheinander geworfen. Ich werde es nachher erklären, durch eine gewaltige Stille aus der Offenbarung. Aber ich will mein Jesaja-Wort zu Ende lesen. Wer sich wider dich rottet, wird um deinetwillen fallen. Israel ist gesetzt zum Fall und Auferstehen vieler. Und als erster natürlich der Herr Jesus, der ja auch ein echter Israelit war. Jetzt geht's weiter. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß. Damit ihr versteht, was das ist, lese ich gleich den nächsten Vers dazu, weil nach einem gewissen Gesetz hebräischer Dichtkunst oft die gleiche Wahrheit doppelt gesagt wird, einmal im Bild, in der prophetischen Sprache und einmal direkt. Ich lese gleich die zweite Hälfte, warum werdet ihr sofort verstehen. Ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst und die Waffe hervorbringt, seinem Handwerk gemäß. Und ich habe, nein, ich muss anders, ich muss richtig lesen. Und ich, im Hebräischen ist das nämlich betont, und ich habe den Verderber geschaffen, um zu zerstören. Der Verderber ist einer der etwa 100 Namen Satans. Satan ist der Lügner von Anfang. Er ist der Mörder. Er ist der brüllende Löwe. Und so weiter. Und er ist auch der Verkläger der Brüder. Und ist auch der Verderber. Und den hat Gott geschaffen. Siehe, ich habe den Verderber geschaffen, um zu verderben. Das ist die direkte Aussage. Und vorher, ich habe den Schmied geschaffen. Der Schmied ist genau wie der Bäcker, ein Symbol auf den Feind, während der Mundschenk ein Symbol, ein Bild auf Christus ist. Wenn wir anfangen, diese wunderbaren Dinge zu sehen, da wird uns die Schrift klar und lebendig und fassbar, Da jauchzt unser Herz, wenn wir in diese Zusammenhänge hineinblicken dürfen. Siehe, ich habe den Schmied geschaffen, der das Kohlenfeuer anbläst. Glühende Kohlen werden dem Feind aufs Haupt gesammelt und die Waffe hervorbringt seinem Handwerk gemäß. Jeder hat das Werkzeug, das seinem Handwerk, seinem Beruf entspricht. Meinetwegen ein Schmied, der wird nicht arbeiten mit einem feinen Stichel oder mit einem Ziselierwerkzeug. Der darf bauen Hammer und Armbrust. Aber andererseits, der Künstler in der feinen Arbeit, der wird nicht mit Hammer und Zange an seine feinen Geräte, meinetwegen an eine Uhrfeder gehen, die da hergestellt wird in eine kleine Armbanduhr. Da benutzt er keinen Hammer. Jeder hat die Waffe seinem Handwerk gemäß. Und der Feind hat ein anderes Handwerk, einen anderen Beruf als der Jesus Christus. Das versteht jedes Kind. Ich habe den geschaffen, ich gebrauche den, sie stehen in meinem Dienste. Jetzt lese ich weiter. Die geheimnisvolle Bemerkung, die ich vorhin machte. Keine Waffe, die wieder dicht geformt wurde, oder gebildet wurde, oder geschaffen wurde, keine Waffe, die wieder dich, Israel, natürlich auch wieder dich und mich, aber zunächst ist das etwas für Israel. Keine Waffe, die wieder dich geformt, gebildet wurde, soll es gelingen. Und das ist von unglaublicher Bedeutung. Die Tatsache, dass die schweren, guten, teuren Waffen, die Russland geliefert hatte, an die Feinde Israels, an die Araber und so weiter, dass diese Waffen, die Russland viel Geld kosteten, samt und sonders zerschossen und zerstört wurden. Es ist den Waffen der Feinde Israels nicht gelungen, ist aber Israel gelungen, mit ihren Waffen die feindlichen Waffen zu zerschlagen. Einer meiner Freunde, ein Volljude, ein gelehrter Mann, ein kluger Mann, Doktor ist er, also nicht Arzt, sondern wissenschaftlicher Doktor, und hat eine riesen Bibelkenntnis, ich möchte seinen Namen nicht nennen, der hat einen Tag vor Ausbruch des Krieges gegen Israel, Arabien gegen Israel oder Ismael gegen Israel oder wie wir es nennen wollen, einen Tag vorher hat er in einer großen Versammlung gesagt, dass niemals Israel und die Araber oder dass die Araber niemals einen Krieg führen werden gegen die Israel. Gegen die Israeli, gegen Israel. Hat er einen Tag vorher gesagt, dieser Mann, ein Freund von mir, ich sage seinen Namen nicht. Am nächsten Tag brach der Krieg aus. Und am fünften Tag war der Sieg errungen. So schnell gehen in der Endzeit Schlag auf Schlag die Ereignisse. Das steht auch an verschiedenen Stellen der Schrift, dass ihm erst der Endzeit entgegengeht und Schlag auf Schlag das abrollen lässt, was er in seinem unerschöpflichen Wahrheitswort gesagt hat. Ihr Lieben, das ist ernst. Auch für dich und mich. Lasst mich diese Zwischenbemerkung jetzt machen. Wenn schon die Geschichte Israels ihrem Abschluss entgegengeht, und wie der ist, werde ich nachher zeigen, wie viel näher ist der Abschluss der Gläubigen, deines Lebens, meines Lebens, unserer Vollendung, die wir den Herrn Jesus Christus vom Himmel her erwarten, als den Wiederkommenden. Wie viel näher ist die Entrückung? Denn ehe die weltpolitischen endzeitgeschichtlichen Ereignisse Israels sich realisieren, sich verwirklichen, muss die Gemeinde entrückt sein. Das könnte ich euch auch mit, ja, ich übertreibe nicht, mit 100 Beweisen darlegen. Nicht übertrieben. Es gibt 100 Beweise für die Entrückung der Gemeinde vor der Transatszeit. Meine Freunde, keiner Waffe soll es gelingen, die wieder dich geschmiedet wurde. Und wenn jetzt Russland wieder schon die Hälfte der Waffen, die es beim ersten Mal geliefert hatte, jetzt schon, jetzt nach der Niederlage der Feinde Israels, schon die Hälfte geliefert hat und das alles neu organisieren will, dann wissen wir, es wird diesen Waffen, die wieder Israel geschmiedet wurden, nicht gelingen. das wissen wir. Was noch kommt, wissen wir nicht. Ob noch Rückschläge kommen, auf politischer Ebene oder aber auf Kriegsebene, das wissen wir nicht. Soll keiner so schnell ein prophetisches Wort sagen, sonst geht es ihm wie dem lieben Dr. X, der prophezeit hat vor einem großen Zahl von Menschen, dass es keinen Krieg gibt zwischen den Arabern und Israel. Und er ist doch gekommen, am nächsten Tag, wo war nach 5 Tagen umgewandelt zum Siege. Aber dieses Wort, keiner Waffe soll es gelingen. Keiner Waffe, die wider dich geschmiedet oder gebildet oder geformt ist, soll es gelingen. Wir dürfen solch ein Wort nehmen und dürfen sie in die Gegenwart projizieren und dürfen das glauben, dass das nicht nur für die ersten 5 Tage galt, sondern dass das auch im großen Ganzen gelten wird. Großmacht und viel ist, sein grausam Rüstung ist. Auf Erd ist nicht seinesgleichen. Das gilt nicht nur für den Satan und die gesamte gefallene Schöpfung, das gilt jetzt im Augenblick für Israel und seine Gegner. Meine Freunde, das ist groß und gewaltig. Aber ich will jetzt nicht weiterlesen, obwohl wir jetzt schon in die Endzeitgeschichte Israels hineingreifen würden, mit den beiden nächsten Versen. Ich will jetzt eine 4. Stelle euch vorlesen. Weil man immer gefragt wird, ja, wie soll das jetzt werden? Israel hat doch den Krieg gewonnen und soll wieder alles hergeben. Wie soll es denn den Tempel aufbauen auf dem Fundament, der ja jüdisch ist, der ja schon lange steht, aber auf dem die Moscheen stehen und so weiter. Wie soll das werden? Geht das denn in einem Augenblick? Wie soll das werden? Israel wird doch in der Endzeit von Babylon aus die Welt beherrschen, in einem Maße, wie wir es uns gar nicht vorstellen können. Ich will auch dafür nachher ein Wort vorlesen. Wie soll das geschehen? Wie ist das möglich? Das geht doch nicht so schnell, bis der Tempel gebaut ist in Jerusalem, bis die Stadt Babylon gebaut ist, wie einmal das die Brasilia auch in kurzer Zeit gebaut wurde. Babylon wird noch viel schneller gebaut. Ich habe gehört und gelesen und durch glaubwürdige, erfahrene Männer vernommen, dass die Bauteile des Tempels behauen und fertig, nur zur Zusammensetzung, bereits in Amerika bereit liegen. Ich habe das von verschiedenen Quellen gehört, auch amerikanischen Quellen. Und habe gehört, dass die Bauteile für die große Hurenweltstadt Babylon, die Mutter aller Huren wird Babylon genannt, und das ungläubige Israel in seiner großen Masse strebt nach Babylon und beherrscht die Erde. Und die Gläubigen, die gehen nach Jerusalem. Das werden wir erleben. Aber wie kann denn solch eine riesige Stadt, die Tag und Nacht erleuchtet ist, eine diabolische, eine teuflische Vorwegnahme der Tatsache, dass das neue Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, dass das kein Licht braucht, denn der Herr ist sein Licht. Aber die brauchen Licht und haben Licht, modernstes Neonlicht und noch modernere Sachen. Wie ist das möglich? Lasst mich, um das euch zu bezeugen, wenn wir sind ja alle erschüttert von den Ereignissen und haben ja alle angefangen, so manche Schriftstellen, die wir früher ganz überlesen hatten, noch einmal zu lesen. Mit klopfendem Herzen, mit fliegenden Pulsen, haben wir gesehen, guck mal da, das steht ja in der Bibel, das ist ja verheißen. Und haben besonders die kleinen Propheten, nehme ich an, wenigstens viele meiner Brüder in unseren Kreisen, die haben das getan. Wie ist das möglich, dass eine Stadt aus Bauteilen 1, 2, 3 dahingestellt werden soll? Ist das möglich? Ein Erlebnis, das ich habe. Ich komme jedes Jahr 4-mal, je 4 Tage, nach München, ins Deutsche Museum zu Vorträgen. Wir haben da eine kleine Erweckung erlebt, und sind da Leute zum Glauben gekommen und so weiter und so weiter. Und da, als ich zum letzten Mal in München war, die bauen ja gerade ihre U-Bahn, ihre Untergrundbahn, da war ein Riesenplatz und eine Riesenbaustelle. Da war kein Weg zu gehen und kein Auto konnte fahren, kein Radfahrer, kein Fußgänger. Und diese Riesenbaustelle, die musste doch aber überwunden werden. Die konnte man unmöglich umgehen. Und da hat die Stadt München ein Angebot bekommen für eine Brücke. Eine große, breite, starke Brücke, die diese Baustelle überdeckt, überspannt, sodass eine Reihe von Autos nebeneinander, Fußgänger und so weiter gehen können, die den Verkehr bewältigen. Diese Brücke, ich bin selbst oft drüber gefahren, mit dem Wagen drüber gebracht worden. Diese Brücke, die jetzt steht, wurde in einem Tag aus vorbearbeiteten Bausteinen oder Bauteilen aufgebaut. In einem Tag. Die Miete kostet pro Jahr 1 Million. Pro Jahr. Und wenn sie nicht mehr gebraucht wird, nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr oder Fünfvierteljahr, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, dann wird sie abgeschlagen, kommt irgendwo anders hin. Und die kostet pro Jahr 1 Million. Pro Jahr. Und wenn sie nicht mehr gebraucht wird, nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr oder Fünfvierteljahr, wenn sie nicht mehr gebraucht wird, dann wird sie abgeschlagen, kommt irgendwo anders hin. Und die Abmontierung dauert auch genau einen Tag. Ich weiß das von Fachleuten, von Münchnern, die das wissen, die das gelesen, verfolgt haben, gesehen haben. Das ist möglich. Technisch ist allerhand möglich und wird noch allerhand möglich werden. Auch im Blick auf die Luftwelt über uns. Auch. Meine Freunde, wenn das möglich ist, und dann, ich bin jetzt etwa 14, 15 Mal über diese Brücke gefahren, beim ersten Mal habe ich gedacht, naja, die kracht zusammen, aber da haben die besten Statiker der Welt, haben diese Brücke entworfen und die Bauteile und die ineinander fügen und das, die Bildung und so weiter, des Gerippes und so weiter. Ja, da fällt es mir nicht schwer zu glauben, dass auch Jerusalem in kurzer Zeit von vorgebildeten Bauteilen der Tempel aufgebaut werden kann. Und dass auch Babylon, dieser Gegenpol von Jerusalem, dass auch der in kürzester Zeit aufgebaut werden kann. Deshalb dürfen wir nicht denken, ach, das hat noch lange Zeit. Mein Herr kommt noch lange nicht. Lasst uns essen und trinken. Mein Herr kommt noch lange nicht. Wer so denkt, der denkt antichristlich und teuflisch. Nein, der Herr kommt bald. Und der Herr tut am Ende ein beschleunigtes Werk. Das als ein kleines Erlebnis, das uns das zeigen soll. Wir sind dem Ende näher, als wir glauben. Jerusalem wird erstehen. Es ist nicht mehr die zweigeteilte Stadt, es ist eine Stadt. Die Juden sind noch wie im Traum, die Israeli, wie im Traum. Das ist genauso, wie wenn meinetwegen heute Nacht die Mauer in Berlin fiel. Ich weiß nicht, ob ihr sie mal gesehen habt. Ich war verschiedene Mal auf dem Podest, von wo aus man da Einblick hat. Es ist doch eine grauenvolle Sache, diese Mauer. Und denkt euch, die kann auch, wenn die Russen den Eindruck haben, wir sollten uns mit De Gaulle und mit Europa und mit den USA verbünden. Denn wenn wir ganz Russland und ganz Europa und die USA zusammen haben noch längst nicht so viele Menschen als China allein. Und wenn China allein die Wasserstoffbombe hat, und sie hat sie, dann ist es gefährlich. Dann wird der Präventivkrieg kommen, das heißt ein Krieg, der angefangen wird, um einen schlimmeren Krieg zu verhüten, wo von Westen der Ziegenbock, USA, den Widder im Osten, China, überfällt, dann alles Land der Erde verteilt und so weiter, dann werden diese Dinge, die in Daniel 8 stehen, von denen es heißt, das geschieht in der Endzeit, das geschieht in der Letztzeit. Das ist früher schon einmal geschehen unter Alexander dem Großen. Der hat auch dessen großes Reich bis nach Indien, das wurde auch unter seine 4 Generale verteilt. Aber das waren nur Vorbilder. Das hat im Ersten und Zweiten Weltkrieg wieder eine Vorerfüllung gefunden. Alle großen Dinge werden nicht direkt erfüllt, sondern haben Vorerfüllungen. So wird das auch kommen. Aber ich will euch nur ein Wort vorlesen und noch was über Israel sagen. Du hast doch ein schönes Wort. Ich will noch was über Israel sagen. Ein Wort, das leider nicht die Beachtung findet, die es verdient. Ein Wort, das geradezu der Schlüssel ist für die Endzeit. Der Schlüssel ist für die Geschichte Israels. Das ist Offenbarung 17, Vers 15 bis 17. Ich will mal diese drei Verse ganz langsam vorlesen und ich bitte euch, so zuzuhören, als hättet ihr das noch nie gehört oder noch nie gelesen, obwohl ihr es all schon gelesen habt. Ich nehme doch an, dass jeder von euch wenigstens zwei, dreimal die ganze Bibel ausgelesen hat, durchgelesen hat, gehört hat davon. Die Wasser, die du sahest, die Wasser sind ein Bild für die Völker. Und das Land, heißt auf Hebräisch Eretz, Eretz Israel, ist ein Bild für Israel. Wenn wir deshalb lesen von Land und Wasser, Wasser und Land, so allerlei Aussagen, die uns so als prophetisches Geschreibsel vorkommen, dann ist mit Land immer Israel gemeint. O Land, 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 höre des Herrn Wort, Israel. Und die Wasser ist in der prophetischen Sprache, immer ein Bild auf die Nationen. Die Wasser sind auch ein Bild auf die Trübsal, die uns bis an den Hals steigt. Die Wasser der Trübsal, persönlich gesehen. Aber prophetisch gesehen sind die Wasser ein Bild für die Nationen und das Land ist ein Bild für Israel. Und so wie die Wasser, wie die des Meeres peitschen an die Küsten und reißen Stücke davon ab und reißen die Dämme hernieder und wollen immer das Land zerreißen und überspülen. So machen es die Nationen, seitdem es ein Israel gibt. Die wollen das Israel zerreißen. Land und Wasser. Israel, die Nation. Noch etwas muss ich sagen. Israel ist das geliebte Volk unseres Gottes. Ist die Geliebte, ist die Braut gewesen. Aber untreu geworden, ungehorsam, wurde ein Fluch für andere. Statt ein Segen wurde Israel ein Fluch. Und die schärfsten Worte, die gegen Israel je gesagt und geschrieben wurden, die hat der Apostel Paulus geschrieben. Ich könnte sie euch vorlesen. Unglaublich. Aber ich komme sonst nicht weiter zu meinem Ende und sage deshalb noch einmal, Israel ist heute in einem Zustand, den bezeichnet die Schrift als abtrünnige, als verstoßene, als Witwe, als Hure. Die Hure, wie bist du zur Hure geworden, du geliebte Stadt und so weiter. Israel ist die Hure statt die Braut, wird aber einmal die Braut des Lammes werden. Der Herr, der Christus Gottes, ich sage, der Christus Gottes, dessen Körper wir sind, wird einmal mit Israel zeugen, dass Nationen geboren werden, wie Tau aus der Morgenröte, um die Unendlichkeiten des Weltraums zu füllen, mit Wesen und Welten ohne Sünde, ohne Tod, ohne Nacht. Denn die Sünde ist auf Golgatha ein für allemal besiegt und beseitigt. Brüder und Schwestern, das müssen wir wissen, das muss in uns lebendig sein, das muss die Kraft unseres Lebens sein. Sonst kommen wir nicht durch in dieser verworrenen Zeit. Die Wasser, die du sahest, wo die Hure sitzt. Ich will das Wort umschreiben, wo die Hure herrscht, regierend, finanzierend, einen Thronsitz hat. Das ist die Bedeutung von Sitzen. Die Hure sitzt an allen Wassern, an allen Meerengen. Das will der Israel schon jetzt und fängt ganz klein an, seine Forderungen zu stellen, die jetzt alle abgelehnt werden. Die werden erfüllt werden in einer Weise, ich werde es euch gleich zeigen. Die Wasser, wo die Hure sitzt, sind Völkerschaften und Völker, und Nationen und Sprachen. Bitte. Die Wasser sind Völker und Völkerschaften und Nationen und Sprachen. Das sind Wasser, die heidnischen Völker. Das Land oder hier in dem anderen Bild die Hure, die dort sitzt an diesen Wassern, die alle Kanäle, die alle Meerengen, die alle Häfen unter ihrem Einfluss oder in ihrem Besitz hat. Die Wasser, wo die Hure sitzt, sind Völker und Völkerscharen, Nationen und Sprachen. und die 10 Hörner, die du sahest, und das Tier. In der Endzeit, der wir entgegengehen, wird es 10 Machthaber geben. Und die werden genannt die 10 Hörner. Ob das 10 der westlichen Welt sind, 5 der westlichen Welt und 5 der östlichen Welt, so wie wir links 5 Fußzehen haben und rechts, links 5 Finger und rechts, ist durchaus möglich. Ich weiß es nicht. Jedenfalls wird es einmal in der Endzeit 10 Machthaber oder 10 Wiekönige. Die sind Wiekönige. Wir haben die Welt. Aber unter diesen ist einer hochgekommen. Einer. Und der wird genannt das Tier. Das Tier. Das ist der, der nach dem Sieg der USA über China den Norden von Jerusalem aus gesehen. Wenn Richtungen genannt werden, Osten, Süden, Norden, Westen, da ist immer der Nabel, heißt das Wort im Hebräischen, oder die Nabe, Nabel oder Nah, der Welt oder der Völker ist immer Israel, Jerusalem, ist die Nabe der Welt, und die dreht sich alles. Und von da aus, wenn es heißt Norden, dann müsst ihr euren Globus nehmen oder eure Landkarte und müsst genau nach Norden gehen. Und das ist das Tier, das ist das Tier, das heutige Russland etwa. Der Machthaber, der wird sich über alle anderen erheben und wird dann einbrechen und rauben und plündern, um die Schätze des Toten Meeres zu heben im Heiligen Lande. Denn das, was dort liegt, das sind so wertvolle Bodenschätze, Salze und so weiter, dass sie den Reichtum der Vereinigten Staaten und aller Einzelnen und des ganzen Staatengebildes weit übertreffen. Und das Tier, der bricht da ein. Und dann fragen die anderen Völker, bist du gekommen, um Raub zu rauben, um Beute zu erbeuten? Vor diesen Ereignissen stehen wir kurz davor. Ich habe vor zehn Jahren, habe ich ein Büchlein geschrieben, Israel und die Weltmächte in der Endzeit. Vor 10 Jahren, kleines Schriftchen. Es ist in 2 oder 3 Auflagen erschienen. Und davon hatte der Buchhändler, der Paulus Verlag, in Stuttgart noch ein paar hundert sitzen. Vom Augenblick an, wo der Krieg Israel entbrannte, war das Büchlein in ein paar Stunden ausverkauft. Jetzt hat er eine neue Auflage getroffen. Da habe ich diese Dinge, die ich eben sage und die ich in der Schrift geschrieben fand und die sich jetzt bestätigt haben. Viele schrieben mir und sagten, hör mal, das stimmt genau, wie du es vor 10 Jahren geschrieben hast. Das ist gar kein Kunststück, ich habe einfach geschrieben, was die Schrift sagt. Die Bibel sagt das alles. Das sind keine menschlichen Mutmaßungen, dazu braucht man auch keine besondere Inspiration und Geistestaufe. Man braucht nur zu glauben, was geschrieben steht. Das ist das Tier. Die 10 Hörner, das sind die Machthaber in der Endzeit. Viele glauben, 5 westliche und 5 östliche. Ich weiß das nicht. Ich weiß es nicht. Es ist möglich, weil ja im Leben nichts zufällig ist, dass wir links und rechts 5 Hühner haben oder 5 Fußzehen. Die werden ja extra genannt, die 5 Fußzehen, die getroffen werden und auseinanderbrechen, weil die Tragkraft des Tones viel geringer ist als die Spannung und die Tragkraft des Eisens und Stahls. Das ist etwa 40 Mal so groß. Und da kommt ein Stein vom Himmel und er bricht die ganze Weltgeschichte zusammen. Das lesen wir ja in Daniel 2. Also in den späteren Kapiteln. Meine Freunde, noch einmal, in der Endzeit herrschen 10 Hörner. Machthaber. Und das Tier, das ist der oberste Machthaber, das Tier, das ist der, der kommt im Namen Satans. Das Tier, der herrscht. Diese, die 10 Machthaber und das Tier, werden die Hure hassen, die an allen Wassern sitzt, die reich geworden ist. Israel wird am Ende dieses Krieges, nicht morgen oder übermorgen, es kann doch durch tiefe Täler gehen, wird Israel so reich werden, dass alle Kaufleute der Erde nach Babylon organisiert und orientiert sind. Das sagt die Bibel, aber sehr klar. Und was die dann für Waren haben, diese alle Kaufleute der Erde, kontrolliert von der Hure, von Israel. Das will ich euch ganz schnell vorlesen. Ganz schnell. Was da für Waren sind. Welche Waren die Kaufleute der Endzeit haben. Keine Bretter und keine Backsteine und keine ich hätte beinahe gesagt, Pellkartoffeln und Heringe, sondern ich will sie mal vorlesen. Hört mal zu. Die Kaufleute der Erde weinen und trauern über Babylon, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Offenbarung 18, Vers 11. Das Wort, das da steht, Waren, das heißt eigentlich Schiffsladung, ihre Ware kaufen. Waren von Gold und Silber und Edelgestein, genau wie im Glauben. Gold, Silber, Edelstein. Das sind drei Dinge des Glaubens. Hier drei Dinge in der Grobstofflichkeit, in der Materie, teuflische Nachahmung. Gold, Silber, Edelstein, Perlen, feine Leinwand, Purpur, Seide, Scharlach, Düsenholz, jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz, von Erz und Eisen und Marmor, von Zimmend und Ammonium und Räucherwerk und Salbe und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen, Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Menschenleiber und Menschenseelen. Das ist das Gut, das die Kaufleute am Ende verkaufen. Menschenleiber und Menschenseelen. Und der Teufel, mit jeder Illustrierten, mit den Bildern, da hat er die seine Mitarbeiter, wo Menschenleiber und Menschenseelen verkauft werden an den Satan, wenn die offene Augen haben. Und diese Kaufleute, alle Kaufleute der Erde, die weinen, denn sie haben alle ihre Linien, ihre Bindung, ihre kaufmännische, organisatorische Bindung an Babylon, das von Juden, von ungläubigen Juden gebaut ist, beherrscht wird und von dem aus es die Welt beherrscht. Und nun wird dieses Babylon zerstört. Wisst ihr, wie lange das dauert? Wie lange dauert die Zerstörung Babylons, ihr Bibelleser?
Eine Stunde.
Jawohl, eine Stunde. Glaubt ihr das? Wer in einem Haus war, das einen Volltreffer bekam, der weiß, dass in weniger als einer Stunde Paläste und Stadtteile zerstört werden können. Zerstörung Babylons dauert eine Stunde. Ja. Geht schnell? Das geht schnell. So, jetzt lese ich aber meine Stelle fertig und dann wird unser lieber, teurer Vater Bitt zu uns reden. Zehn Hörner und das Tier werden die Hure Israel, die alles in der Hand hat, die reich geworden ist, die alles regiert, die Kunst und die Wissenschaft und die Kultur, die wird bestimmen, was für Filme und Fernsehfilme gespielt werden. Israel wird das alles in der Hand haben, die Medizin, alles hat Israel und wird das vergiften und verseuchen. Israel, der Augapfel Gottes. Und wird die Hure hassen und werden sie öde und nackt machen und werden ihr Fleisch fressen und sie mit Feuer verbrennen, denn Gott hat in ihre Herzen gegeben, seinen Sinn zu tun und in seinem Sinn zu handeln und ihre Machthaberschaft dem Tiere zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sein werden. Gott hat es in die Herzen der Völker gegeben. Und zwar von wie vielen Völkern? Der bösen Nazi? Nein, die nicht allein. Waren böse genug, die Nazi. Aber andere werden in der Endzeit noch schlimmer sein. Alle Völker werden die Hure hassen und ihr Fleisch fressen und mit Feuer verbrennen und werden sie zerreißen. Und es wird eine Drangsal kommen, wie nie eine gewesen ist und nie eine wieder sein wird. Und wer hat das denen, die so grausam verfahren mit Israel, wer hat das denen ins Herz gegeben? Wer?
Gott.
Gott hat es ihnen ins Herz gegeben. Wenn wir nicht den Mut haben, die Geschichte, die Weltgeschichte, auch die Gegenwart so zu sehen, wie die Schrift es sagt, kommen wir aus einem Gefühlsbrei nie heraus und schmeißen alles durcheinander. Gott hat es ihnen ins Herz gegeben, seinen Sinn zu tun und in einem Sinn zu handeln und ihr Königreich dem Tiere zu geben. Aber nicht endlos. Jetzt kommt eins der wunderbarsten Worte der Schrift, die ich so liebe, das Wörtchen bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und dieser Zeit gehen wir entgegen. Israel wird reich werden, wird groß werden, wird alle Und allen anerkannt werden zunächst. Alle werden sagen, jawohl, so ein kleines Volk, wie hat das gekämpft und so weiter und so weiter, wird eine führende Rolle haben, wird überall, überall die Kontrolle haben, überall in allen Sparten des menschlichen Lebens. Und das erregt den Neid und den Hass aller Völker. Und alle Völker, alle werden die Hure hassen und werden sie so vernichten. Und das hat Gott in ihre Herzen gegeben, bis die Rebata, die Worte Gottes, erfüllt werden. Und dann wird Israel, wenn es in diesem tiefen Gericht ist, errettet werden. An einem Tag wird der Heilige Geist auf sie fallen. Und wird sie erretten, sie werden Buße tun, sie werden den anschauen und zu dem rufen, in den sie gestochen haben. Und dann kommt das Heil für die Völkerwelt und dann kommt das tausendjährige Friedensreich. Und davor stehen wir ganz kurz und ganz knapp. Und es ist nötig, dass wir diese klaren Dinge sehen. Alles endet und mündet in Herrlichkeit, denn Gott macht alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Oder ich forme das All zu einem noch nie dagewesenen, kunstvollen Werk, so etwa. Kann man das verdeutschen? Meine Freunde, damit ist auch die dritte Frage beantwortet und ich schließe. Das All ist aus Gott heraus, so heißt es wörtlich, ex fontaine, aus Gott heraus. Das All dient Gott. Nicht, dass Gott an den schrecklichen Dingen von Krieg und von Verbrechen und von Roheit und von Sadismus und Mord und Gräuen, wie sie die Tyrannen aller Zeiten ausgeübt haben, sein Wohlgefallen hätte. Nein, Gott liebt alle Menschen, Gott liebt die größten Sünder. Aber er hasst die Sünde mit vollkommenem Hasse, wie ich schon zu Anfang sagte. Aber er benutzt es zu seinem Zweck. Und das All endet und mündet einmal in Gott. Alles ist geschaffen in ihn hinein. Auch das Böse. Und auch der Böse. Und auch du und auch ich, wir werden alle einmal durch Gericht, durch tiefe Gerichte und Gnade dieses Hochziel erreichen. Das kostet aber viel. Aber an einem der Hauptbrennpunkte stehen wir jetzt. Wir wollen verfolgen, was wird mit Israel geschehen, wird er sich durchsetzen können, wie wird es werden und was macht in der Schweiz, nennen Schweizer, die nennen den De Gaulle, den Kaiser von Europa, nennen sie ihn, der Kaiser von Europa. Spöttisch und ablehnend sagen sie das, die Schweizer, die ja echtere Demokraten sind als wir. Das nur nebenbei, das sind so Kleinigkeiten, die sind mir sehr, sehr interessant. Ja, Gott schenke uns zu fassen, alles ist aus Gott, alles ist für Gott, dient seinen Zwecken, wenn es auch noch so unverständlich und grausam scheint. Und alles wird in ihm enden und münden. Und deshalb sind wir ganz getrost. Und freuen uns mit großer Freude und warten der Dinge, die da kommen sollen. Denn er führt alles, auch dich und mich, herrlich hinaus. Gelobt sei sein Name. O Gott und Vater in Christo Jesu, Herr aller Herren und Gott aller Götter, wir danken dir, dass du bist. Und dass du so bist, wie dein Wort es uns zeigt. Lass uns dich preisen, loben und rühmen, dass du alles zuvor ersehen, dass du vor dem Anfang alle Wege und das Ende festgesetzt hast und keine Macht der Welt das ändern kann. Und dass du in deinem tiefsten, innersten, eigentlichsten Wesen Liebe und Güte und Barmherzigkeit bist. Und um dich so zu enthüllen, um dich so uns mitzuteilen, hast du auch das Böse benutzt, das in die Welt gekommen ist mit deinem Wissen. Du hast keine Freude, keine Wonne, kein Wohlgefallen daran, aber du benutzt es, um ein Ziel zu erreichen, über die Maßen größer und herrlicher als das, was einst war. So sagt es dein Wort. Wir danken dir dafür. Und nun hast du uns in das Endzeitgeschehen hineingestellt. Lass uns merken auf die Führung deines Volkes Israel. Lass uns merken auf dein Wort, Lass uns merken auf das, was der Heilige Geist jedem von uns zu sagen hat. Bereite dich zu, Jesus kommt bald, der Herr ist nahe. Gib, dass wir das verstehen, dass dieser Posaunenton uns wachrüttle aus unserem bequemen, ich-süchtigen, trägen, armen, müden Leben und wir ein Gemälde bekommen, dass du, großer und herrlicher Gott, am Werke bist, dass wir staunen, wenn uns das innere Auge dafür geöffnet ist. Gelobt sei dein Name, aus dir, für dich, in dich hinein, ist das Weltall, sind auch wir, sind deine Freunde und Feinde, ist das Licht und die Finsternis, ist alles, und du wirst sein, alles in allem. Anbetung sei dir. Halleluja, Amen.